Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Neugründer-Update. Wir sind angelangt beim zweiten Teil unserer Infoserie zum Thema Neugründung und alles, was dazugehört. Im ersten Teil haben wir einmal behandelt, was eigentlich Steuern sind, wenn man den Weg in die Selbstständigkeit wagt, mit welchen Behörden und Institutionen man konfrontiert ist und natürlich ein ganz, ganz großes Thema, nämlich das der Rechtsformwahl. Im zweiten Teil wollen wir uns nun dem System der Einkommensteuer widmen und herausfinden, welche Aufzeichnungen zu führen sind und wie diese zu führen sind. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist unsere Expertin Sabine Winter von der Hofleitinger Steuerberatung. Hallo Sabine.
Hallo Simone.
Ganz kurz, Einkommensteuer. Was ist die Einkommensteuer?
Der Einkommensteuer ist das Einkommen zugrunde zu legen, was ein Steuerpflichtiger im Rahmen eines Kalenderjahres erwirtschaftet. So definiert sich der Begriff Einkommensteuer im Gesetz.
Wer zahlt alles Einkommensteuer?
Einkommensteuer zahlt grundsätzlich jeder von uns. Egal, ob er selbstständig ist oder unselbstständig, im Bereich der Unselbstständigkeit wird die Einkommensteuer als Lohnsteuer bezeichnet. Aber grundsätzlich zahlen wir in Österreich alle in irgendeiner Art und Weise Einkommensteuer.
Wie sieht jetzt das System der Einkommensteuer im Detail aus?
Ausgangsgröße für die Einkommensteuerberechnung ist immer eine Saldogröße. Die Saldogröße ermittelt sich aus den Einnahmen minus den Betriebsausgaben. Oder im außerbetrieblichen Bereich bitte bei den Einnahmen minus den Werbungskosten. Das ergibt dann entweder einen Gewinn oder einen Überschuss.
Und da gibt es ja Einkunftsarten oder es gibt verschiedene Einkunftsarten, oder?
Genau, also in Österreich spricht man im ersten Schritt einmal von den Einkunftsarten. Wir haben 7 verschiedene, ja?
Die da wären?
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das sind einmal die betrieblichen Einkunftsarten. Dann kommen wir zu den außerbetrieblichen Einkunftsarten. Das sind einerseits die Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die Einkünfte aus Kapitalvermögen und die sonstigen Einkünfte.
Gut, das waren 7. Ich habe mitgezählt. Und wie sind die unterteilt oder was gibt es zu den verschiedenen Einkunftsarten zu sagen oder muss man da irgendwas am Radar haben?
Naja, habe ich jetzt eine von diesen 7 Einkunftsarten, dann wird in jeder Einkunftsart einmal diese Saldogröße ermittelt. Ergibt sich in dieser einen Einkunftsart entweder ein Gewinn und in der anderen ein Verlust, dann kann ich zwischen diesen Einkunftsarten die Gewinne und die Verluste ausgleichen. Ja? Und in Summe ergeben dann der Gesamtbetrag dieser Einkünfte dann das Einkommen. Und dieses Einkommen ist dann steuerpflichtig.
Und in Österreich unterliegen wir ja einem Tarifstufensystem in der Einkommensteuer, oder?
Genau so ist es, ja.
So, wie kann man sich jetzt diese Tarifstufen vorstellen, oder? Wie sind diese Tarifstufen gestaffelt?
In Österreich zahlt man bei einem Einkommen von 0 bis aktuell 13.308 Euro keine Einkommensteuer.
Also das heißt, alles darunter unter den 13.308, genau, 0 Einkommensteuer.
Genau so ist es. Und dann entwickelt sich in Tarifen. Das heißt, über diesen 13.308 Euro bis zu einer Grenze von 21.600 knapp, für diesen Grenzbereich zahle ich 20%. Ja? Und dann geht es weiter, also von diesen 21.600 bis zu den knapp 36.000, für diese Grenze zahle ich 30. Ja? Und so geht es weiter, eigentlich bis zu einem Einkommen von 1 Million, bis dahin zahlen wir 50%. Für Einkommensteile über 1 Million gilt es aktuell so, dass der Tarifsteuersatz 55% ist. Ab 2026 sollte das auf 50% gesetzt werden. Es ist halt die Frage, was kommt mit den neuen Reformen und Gesetzen dann wirklich 2026.
Aber de facto 55% ist der höchste Einkommensteuertarif, den man zahlen kann in Österreich.
Genau so ist das. Das ist eigentlich de facto der höchste Grenzsteuersatz, den wir haben in Österreich.
Gut, hast du da vielleicht ein Beispiel, dass man das ein bisschen besser veranschaulichen kann?
Ja, also, wenn man sich das jetzt so vorstellt, wir haben zum Beispiel einen Unternehmer, ja, der hat einen Gewerbebetrieb und daneben ist er noch in einem Dienstverhältnis, ja? Und in dem Gewerbebetrieb erzielt der Hausnummer einen Gewinn von 12.000 Euro und aus dem Dienstverhältnis zum Beispiel hat er Einkünfte aus 36.000 Euro. Dann wird also im ersten Schritt, wir haben hier zwei verschiedene Einkunftsarten, also Einkünfte aus Gewerbebetrieb plus die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, die werden einmal zusammengezählt, dass ich einmal zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte komme. Dann wird geschaut, hat der die Steuerpflichtige noch irgendwelche Sonderausgaben, die er sich abziehen kann. Ja, es gibt bis dato oder es gibt aktuell fast keine Sonderausgaben mehr. Das, was den meisten geläufig ist, was sie noch haben, ist zum Beispiel der Kirchenbeitrag. Dann wird der Kirchenbeitrag abgezogen und dann komme ich einmal zu einem Einkommen. Ja, und auf dieses Einkommen wird dann diese Tarifsteuersätze angewandt. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, in unserem Beispiel haben wir jetzt in Summe 48.000 Euro Einkommen, dann weiß man, okay gut, von diesen 48.000 Euro zahle ich für diese 13.300 keine Einkommensteuer. Dann zwischen der Grenze von 13.308 zu 21.617 für diese Grenze, das sind in Summe 8.309, zahle ich 20% Grenzsteuersatz. Ja? Und das rechnet sich dann hoch, bis ich dann in Summe auf eine Einkommensteuer komme von knapp 10.900 Euro auf Basis dieses Einkommens, ja? Und dann wird natürlich noch geschaut, naja, hat der irgendwelche Absetzbeträge? Ein Absetzbetrag ist immer etwas, was die Einkommensteuerlast senkt, ja? Das kann natürlich sein, wenn jetzt der steuerpflichtig Alleinverdiener ist, dann würde er eventuell einen Alleinverdiener-Absetzbetrag bekommen. Im Rahmen des Dienstverhältnisses bekommt er mal sicher einen Verkehrsabsetzbetrag und diese Absetzbeträge werden dann von der Einkommensteuer abgezogen, ja? Bis ich dann auf eine Einkommensteuer komme nach Abzug der Absetzbeträge.
Gut, Sabine, dann haben wir die Absetzbeträge. Was ist als nächstes zu berücksichtigen?
Danach wird von dieser vorläufig errechneten Einkommensteuer das abgezogen, was ich unterjährig schon vorausgezahlt habe. Also in unserem Beispiel, wir haben jemanden, der auch ein Dienstverhältnis hat, das heißt, er hat unterjährig Lohnsteuer gezahlt, das heißt, die wird einmal abgezogen von dieser vorläufigen Einkommensteuer. Und hat jetzt unser Steuerpflichtiger im Rahmen seines Gewerbebetriebes vielleicht auch Einkommensteuer schon vorausgezahlt, dann muss ich die natürlich dann auch noch abziehen. Dann komme ich einmal zu der festgesetzten Einkommensteuer, die dann überbleibt. Und das ergibt dann entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben, was ich am Jahresende dem Finanzamt gegenüber erkläre.
Im Idealfall geht es sich mit Null aus oder ich habe ein Guthaben, sprich ich bekomme sogar noch eine Steuer zurück.
Genau,
oder ein Geld zurück.
Das wäre der Idealfall, das ist das, was sich die meisten wünschen. Ja?
In der Realität ist es dann doch die Nachzahlung. Naja.
Nicht immer.
Sabine, im Zuge dieses ganzen Einkommensteuersystems taucht aber auch der Begriff Grenzsteuersatz auf. Was kann man sich darunter verstehen?
Der Grenzsteuersatz gibt an, mit welcher Besteuerung ich rechnen muss, ja, wenn ich zusätzlich Einkünfte in einer jeweiligen Tarifstufe erziele. Ja, das sind genau das, was wir vorher bei diesen Tarifsteuersätzen besprochen haben. Das sind die sogenannten Grenzsteuersätze. Also ich weiß jetzt Hausnummer, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Einkommen habe von 22.000 Euro, ja, und ich erziele jetzt durch ein anderes Dienstverhältnis oder durch eine andere selbstständige Tätigkeit noch 5.000 Euro an Einkünften dazu, ja, dann weiß ich, dass ich in dieser Tarifstufe drinnen bin, wo der Grenzsteuersatz 30% ist. Und dann weiß ich, dass diese zusätzlichen Einkünfte von 5.000 Euro, ich von diesen mit circa 30% Steuerlast rechnen muss, ja. Und so kann man eigentlich recht schnell einen Überblick sich verschaffen, wie viel Steuern zahle ich in der jeweiligen Tarifstufe, wenn ich da und dort halt zusätzlich noch Einkünfte erziele.
Neben dem Grenzsteuersatzbegriff taucht auch jener des Durchschnittssteuersatzes auf. Wann kommt denn dieser zur Anwendung?
Der Durchschnittssteuersatz gibt an, wie viel Prozent von meinem Gesamteinkommen eigentlich mit Einkommensteuer belastet ist, ja? Und dafür nimmt man im Endeffekt den errechneten Steuerbetrag und dividiert den durch das Einkommen. Dann weiß ich tatsächlich, wie viel Prozent von meinem Einkommen sind mit Steuern belastet.
Mit einem Durchschnitt.
Mit einem Durchschnitt.
So wie der Name auch sagt.
Genau so ist es, ja.
Gut, so viel zum Thema Einkommensteuer. Kommen wir jetzt zum nächsten großen Brocken, nämlich den Aufzeichnungen. Welche Arten gibt es da und wie sind Aufzeichnungen generell zu führen?
Bei uns in Österreich haben wir drei Möglichkeiten, unsere Aufzeichnungen für die Einkommensteuer zu führen. Ja? Einerseits die Einnahmen-Ausgabenrechnung, andererseits die Bilanzierung und die vereinfachteste Form der Aufzeichnung ist die sogenannte Pauschalierung.
Einnahmen-Ausgabenrechner, wie kann ich mir das vorstellen oder wann kommt diese Aufzeichnungsform zur Anwendung?
Die Einnahmen-Ausgabenrechnung ist ein vereinfachtes System der Gewinnermittlung, was ich als Steuerpflichtiger oder Steuerpflichtige anwenden kann bis zu einem Jahresumsatz von 700.000 Euro. Warum bis zu 700.000 Euro? Wir haben das schon... wir haben das im ersten Teil schon einmal gehört, weil das ist diese ominöse Rechnungslegungspflichtgrenze. Also wenn ich zweimal hintereinander diese 700.000 Euro als Einnahmen-Ausgabenrechner überschreite, dann muss ich ab dem zweitfolgenden Jahr, also ich habe dazwischen ein Pufferjahr, wechseln von der Einnahmen-Ausgabenrechnung zur Bilanzierung. Ja? Also das heißt, die Einnahmen-Ausgabenrechnung geht halt nur bis zu einer gewissen Umsatzgrenze. Ein weiteres Merkmal dieser Einnahmen-Ausgabenrechnung ist es, dass die Einnahmen bzw. die Ausgaben zeitlich aufsteigend einzeln aufgezeichnet werden. Und hier gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Was heißt das? Dass nur jene Einnahmen und jene Ausgaben in die Steuererklärung hineinkommen, die ich auch tatsächlich in diesem Kalenderjahr vereinnahmt habe. Das heißt also, man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt Rechnungen stelle und der Kunde zahlt mir das noch nicht, ja, dann kommt das in diesem Kalenderjahr nicht in die Einnahmen-Ausgabenrechnung.
Das heißt, die Rechnungslegungsdatum ist eigentlich egal,
genauso
wann
ist
das erfolgt, sondern ist immer, so wie du sagst, wann die Einnahme auf meinem Konto landet, beziehungsweise der Tag X, an dem ich was ausgegeben habe.
Genau so ist es. Und das ist die Basis für die Einnahmen-Ausgabenrechnung.
Ja? Bei einer anderen Ermittlungsart ist das ja ausschlaggebend, ne?
Genau so ist es, ja. Da zählt nicht der Zufluss-Abfluss, sondern da zählt die periodenreine Zuordnung. Ja, aber zu dem kommen wir dann nachher noch.
Einnahmen-Ausgabenrechner, was muss man da noch am Radar haben? Oder haben wir da mal alle wesentlichen Punkte schon abgehakt?
Beim Einnahmen-Ausgabenrechner ergibt sich ja diese Saldogröße, was wir gehört haben, die ja die Grundlage ist für die Einkommensteuerberechnung, aus diesen Einnahmen minus die Ausgaben. Das ergibt mir dann meinen Gewinn oder meinen Verlust. Ja? Und zusätzlich zu dieser Einnahmen-Ausgabenrechnung muss jetzt der Steuerpflichtige, wenn er zum Beispiel mit Waren handelt, auch ein Wareneingangsbuch führen. Wenn er Vermögen hat, also sprich Anlagevermögen, vielleicht irgendwelche Maschinen, die müssen in ein Anlagenverzeichnis aufgenommen werden. Das heißt, das ist zu führen. Und hat jetzt unser Steuerpflichtiger oder unsere steuerpflichtige Dienstnehmer, dann müssen natürlich auch Lohnkonten geführt werden.
Ist man als Einnahmen-Ausgabenrechner an irgendeine Rechtsform geknüpft oder gebunden?
Nein, also maximal, also im Bereich des Einzelunternehmens, im Bereich der Personengesellschaft kann ich bis zu die 700.000 Euro immer die Einnahmen-Ausgabenrechnung anwenden, ja. Im Bereich der Kapitalgesellschaften ist es so, dass die per Gesetz immer verpflichtet sind, eine doppelte Buchführung, zu der wir jetzt später kommen werden, zu führen. Ja, also die können gar nie Einnahmen-Ausgabenrechner sein.
Gut, was ist jetzt noch beim Einnahmen-Ausgabenrechner wichtig? Also eigentlich, wie der Name schon sagt, Betriebsausgaben, Betriebseinnahmen, was versteht man darunter?
Betriebsausgaben versteht man alle Aufwendungen und Ausgaben, welche betrieblich veranlasst sind und die im Bereich der betrieblichen Einkunftsarten anfallen. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, ja, weil diese Betriebsausgaben im außerbetrieblichen Bereich als Werbungskosten benannt werden, ja, wobei sie gar nicht sprichwörtlich mit der Werbung zu tun haben, ja, aber das ist halt einfach die unterschiedliche Begriffsdefinition. Aber im betrieblichen Bereich sind alle Aufwendungen, die betrieblich veranlasst sind, Betriebsausgaben. Dazu gehören die Klassiker, Miete zum Beispiel, Telefonausgaben, meine eigenen Sozialversicherungsbeiträge als Unternehmer, Personalkosten, wenn ich Dienstnehmer habe. Ja? Wenn ich mit Waren handle, natürlich meine Materialeinkäufe. Oder wenn ich einen Kredit habe, dann sind die Zinsen für dieses Fremdkapital meine Betriebsausgaben. Hier bitte muss man beachten, dass Tilgungen für einen Kredit nie Betriebsausgaben sind, sondern sind immer bitte nur die Zinsen. Die Tilgungen sind nicht abzugsfähig als Betriebsausgabe.
Und wie sieht es jetzt mit den Betriebseinnahmen aus? Wann ist eine Betriebseinnahme auch tatsächlich eine Einnahme?
Als Betriebseinnahmen definiert man eigentlich alle Zugänge, ja, in Geld oder geldwerten Vorteilen, die im Rahmen eines Betriebes anfallen.
Geldwerter Vorteil, da muss ich nachfragen.
Das ist gut, dass du nachfragst, Simone, weil das ist jetzt was, was in der aktuellen Zeit sehr, sehr häufig kommt, ja, vor allem im Bereich der Influencer in diesen Social Media Bereichen, ja. Weil was ist ein geldwerter Vorteil? Zum Beispiel, wenn ich Influencer werde, zum Beispiel von einem Hersteller eine Küchenmaschine zugeschickt bekomme und der sagt, bitte poste diese Küchenmaschine in deinem Blog 3-4 Mal, ja, dann gehört sie dir.
Sprich, du bekommst kein Geld fürs Posten, sondern du kriegst die Küchenmaschine geschenkt.
Genau so ist es.
Aber dann wär's doch ein Geschenk, oder?
Nein, weil es ja Leistung und Gegenleistung in diesem Bereich zusammenspielt, ja? Weil die Leistung ist meine Werbung für dieses Gerät und als Gegenleistung bekomme ich jetzt nicht 500 Euro auf die Hand, sondern ich bekomme halt einfach diese Küchenmaschine geschenkt.
Und auch die muss ich dann als Betriebseinnahme erklären?
Genauso ist es. Das ist im ersten Zuge eine Betriebseinnahme.
Gut, Küchenmaschine ist mir klar. Wahrscheinlich ist es dann auch der geschenkte Lippenstift und der geschenkte Föhn oder wie auch immer. Was ist, wenn ich jetzt Reiseblogger bin?
Genau.
Und auch auf eine Reise eingeladen werde?
Dann ist grundsätzlich auch der Wert dieser Reise zu dem Zeitpunkt, wo du sie antrittst, wäre auch das ein Teil deines Honorares, also ein geldwerter Vorteil und müsste zu diesem Zeitpunkt bewertet werden und kommt dann auch so in deine Einnahmen-Ausgabenrechnung hinein, ja?
Und Rabatte, fallen die auch darunter?
Naja, Rabatte zieh ich ja grundsätzlich ab.
Okay, also, das heißt, wenn ich Sachen günstiger bekomme?
Genau, dann ist das grundsätzlich ein Sofortabzug und dann habe ich halt den rabattierten Betrag drinnen, ja? Mhm.
Was muss ich noch als Betriebseinnahme am Radar haben?
Naja, die Klassiker, die wir jetzt gerade hinten angestellt haben, sind natürlich, wenn wir jetzt nicht in der Welt der Influencer uns bewegen, wenn ich mit Waren handel, natürlich habe ich dann die Erlöse aus meinen Warenverkäufen. Ja, das sind meine Betriebseinnahmen. Oder bin ich Dienstleister? Dann ist natürlich, wenn ich jetzt eine Beratungstätigkeit als Unternehmensberater habe, das ist ein Erlös für mich. Ja. Oder wenn ich auf Provisionsbasis arbeite, dann sind meine Provisionseinnahmen natürlich meine Betriebseinnahmen.
Auch wenn ich etwas vermiete?
Genau so ist es. Ja. Ne? Wobei, wenn du jetzt die Mieteinkünfte ansprichst, natürlich, da wären wir halt grundsätzlich nicht im betrieblichen Bereich, weil wie wir anfangs gehört haben...
Einkunftsarten, ich erinnere mich.
Genau, gehören die Einkünfte aus Vermietung und aus Verpachtung grundsätzlich zu den außerbetrieblichen Einkunftsarten, haben andere Regelungen im Einkommenssteuerrecht als bei den betrieblichen Einkunftsarten.
Gut, aber dann haben wir jetzt einmal einen guten Überblick bekommen, was Betriebsausgaben sind und was Betriebseinnahmen.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Kommen wir zur nächsten Aufzeichnungsform. Jetzt nach dem Einnahmen-Ausgabenrechner hast du erwähnt, gibt es den Bilanzierer oder die Bilanzierung? Wann muss man bilanzieren?
Genau, also die Bilanzierung wird auch sehr, sehr häufig als Betriebsvermögensvergleich oder doppelte Buchführung bezeichnet, ist dann anzuwenden, wenn ich die Umsatzgrenze von 700.000 Euro überschreite. Ja, also vor allem als im Rahmen eines Einzelunternehmens oder im Rahmen einer Personengesellschaft.
Wir haben gehört, GmbH, da gibt es diese 700.000 Euro Grenze ja nicht wirklich, ne?
Genau so ist es, weil...
Aber im ersten Teil hast du gesagt, da muss ich bilanzieren, oder?
Genau, weil Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften ohne eine natürlich haftende Person, also sprich die GmbH und Co. KG, ja, die müssen ab dem ersten Euro bilanzieren. Die haben gar keine Wahl. Ja, dass ich sage, okay, ich mache das vereinfachte System, sondern ich muss immer bilanziere.
Ja, aber wie sieht jetzt eigentlich eine Bilanz aus?
Naja, wie der Name schon sagt, ich muss beim Bilanzieren eine doppelte Buchhaltung machen. Ja? Das heißt, ich muss einerseits eine Bilanz erstellen. Die Bilanz gibt einen Überblick über mein Vermögen und über meine Schulden. Und auf der anderen Seite muss ich eine sogenannte Gewinn- und Verlustrechnung erstellen.
Gut, Bilanz, Überblick über die Vermögenswerte, aber Gewinn- und Verlustrechnung ist mir neu. Was versteht man genau darunter?
Naja, die Gewinn- und Verlustrechnung ist nichts anderes grundsätzlich als die Differenz wieder zwischen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Aber hier erstelle ich diese Gewinn- und Verlustrechnung unabhängig vom Zeitpunkt der Bezahlung. Das heißt also, ich muss meine Einnahmen und meine Ausgaben mit dem Entstehungszeitpunkt erfassen. Das heißt periodengerecht. Ja?
Also im Gegensatz jetzt zum Einnahmen-Ausgaben-Rechner, oder?
Genau. Hier habe ich kein Zufluss-Abfluss-Prinzip, sondern es ist, wann erbringe ich diese Leistung, wann konsumiere ich diese Leistung und mit diesem Zeitraum kommt es in die Gewinn- und Verlustrechnung. Unabhängig davon, wenn ich diese Leistung erst vielleicht ein Jahr später bezahle. Aber der Aufwand oder die Einnahme ist in diesem Zeitpunkt entstanden, wo die Rechnung gelegt wird.
Sabine, Bilanz, da brauche ich einen Steuerberater, weil das klingt schon wieder aufwendig und kompliziert. Aber wie sieht es jetzt mit dieser dritten Aufzeichnungsart, dieser Pauschalierung aus?
Simone, darf ich noch ganz kurz noch ergänzen, weil wir es auch beim Einnahmen-Ausgaben-Rechner angeführt haben. Zusätzlich muss der Bilanzierer zur Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung auch, wenn er Bareinnahmen hat, ein Kassabuch führen.
Ja. Ah, ja.
Ja. Auch wenn Vermögen vorliegt, was ins Anlagenverzeichnis übernommen werden muss, muss auch ein Anlagenverzeichnis geführt werden. Bei Dienstnehmern braucht auch der Bilanzierer bitte Lohnkonten, die geführt werden müssen. Und handle ich jetzt mit Waren, ja, und habe ich Lagerbestände, dann muss auch am Jahresende oder zum Bilanzstichtag richtigerweise eine Inventur durchgeführt werden. Also das heißt, dann wird der Lagerbestand gezählt, ja, und das fließt dann auch in die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz ein, ja. Die Pauschalierung, die du bereits jetzt als nächsten Punkt angekündigt hast, ist eigentlich die vereinfachste Form in Österreich Aufzeichnung zu führen. Warum? Weil ich nur
noch einfacher als der Einnahmen-Ausgaben-Rechner.
Noch einfacher, weil hier brauche ich nur meine Einnahmen aufzeichnen. Habe ich jetzt die Summe meiner Einnahmen, dann kann ich im Rahmen der Pauschalierung einen gewissen Prozentsatz davon hernehmen und sagen, Hausnummer, also 100.000 Euro habe ich Umsatz, ja. Und dann kann ich sagen, okay, entweder 6% oder 12% von diesen Umsätzen kann ich als fiktive Betriebsausgaben eigentlich von diesen Umsätzen abziehen. Die Höhe dieses Prozentsatzes hängt sehr, sehr viel mit den Einkünften, in denen ich mich bewege, ab.
Sabine, wenn die Pauschalierung jetzt so easy ist, ja, warum machen das denn nicht alle? Warum tue ich mir den Einnahmen-Ausgaben-Rechner an? Okay, bei der Bilanzierung habe ich die Kapitalgesellschaften, die müssen bilanzieren und ab 700.000 Euro die magische Grenze. Aber wenn Pauschalierung ja so easy ist, dann mache ich ja nur mehr Pauschalierung.
Da hast du recht, aber es gibt natürlich auch hier Einschränkungen. Warum? Ja. Naja, weil ich darf nur dann pauschalieren, wenn ich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit habe oder Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Also das heißt, wir sind rein im betrieblichen Bereich, im außerbetrieblichen Bereich geht das schon gar nicht. Des Weiteren darf keine Buchführungspflicht bestehen. Und bitte, ich darf auch nicht freiwillig Bücher führen. Also das heißt, wenn ich freiwillig sage, passt, ich stelle jetzt eine Bilanz auf oder so, dann ist das auch schon Ausschlusskriterium dafür, dass ich pauschalieren kann. Und ich bin limitiert im Umsatz. Das heißt, der vorangegangene Umsatz, also im vorangegangenen Kalenderjahr, darf 220 Euro nicht überschreiten. 220.000 Euro, Entschuldigung, überschreiten. Ja? Bin ich drüber, darf ich schon gar nicht mehr pauschalieren.
Okay. Das heißt aber, bis 220.000 Euro kann ich die vereinfachste Form, nämlich die Pauschalierung, wählen. Da ziehe ich einen Prozentsatz ab.
Genau, 6 oder 12% bei der Basispauschalierung.
Wovon hängt das jetzt ab, ob 6 oder 12? Man macht doch geldmäßig doch einen Unterschied aus.
Ja, es kommt darauf an, in welcher Einkunftsart du dich bewegst. Ja, also bei den meisten Einkünften aus selbstständiger Arbeit hat man die 6%, bei den gewerblichen Tätigkeiten die 12%. Ja, aber sie sind aber auch bitte limitiert in der Höhe. Ja, bei der 6%igen Betriebsausgabenpauschale darf ich maximal 13.200 Euro, die ich abziehen kann. Und bei der 12%igen haben wir 26.400. Ja, darüber hinaus, das ist das Limit, was ich abziehen kann von meinem Umsatz. Ja.
Und daraus, nach diesem Abzug, berechnet sich die Einkommensteuer.
Genau, also berechnet sich im ersten Schritt einmal diese Saldogröße. Also Einnahmen minus Ausgaben. Hier haben wir fiktive pauschale Betriebsausgaben, ergeben dann diese Saldogröße. Ja? Was man bei der Pauschalierung grundsätzlich bedenken muss, ist das, dass die meisten Betriebsausgaben mit dieser fiktiven Pauschale abpauschaliert sind. Das heißt also, ich darf zusätzlich keine Ausgaben mehr abziehen. Außer bei der Basispauschalierung darf ich meine eigenen Sozialversicherungsbeiträge, also die ich als Gewerbetreibender zahle, die darf ich mehr abziehen. Und ich darf meine Einkäufe abziehen, also alles, was ich einkaufe an Materialien. Und wenn ich Dienstnehmer habe, auch die Personalkosten. Das sind die drei einzigen zusätzlichen Betriebsausgaben, die ich abziehen kann. Und sonst sind wir mit dieser Pauschale fertig. Das heißt, alles, was man so an Fixkosten hat, ob es jetzt Miete, Strom, Heizung für betriebliche Zwecke, die sind alle mit der Betriebsausgabenpauschale abpauschaliert.
Das heißt aber, wann macht jetzt die Pauschalierung Sinn? So einfach sie auch klingt?
Sie macht grundsätzlich dann Sinn, wenn ich keine Betriebsausgaben habe. Also, oder nur sehr, sehr geringe Betriebsausgaben habe. Dann macht es Sinn, ja. Aber man muss das in der Praxis immer so gegenüberstellen, dass man einen Vergleich anstellen kann. Ja, also das heißt, im ersten Schritt wird man in der Beratung immer zuerst die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung aufstellen, dass man mal sieht, okay, wo stehe ich mit dem, was tatsächlich geflossen ist, ja. Und was wäre, wenn ich jetzt die Pauschalierung anwenden würde? Und dann schaut man unterm Strich, wo bin ich günstiger, ja? Und das setzt man dann in den meisten Fällen einmal an.
Sabine, bei der Pauschalierung, da gibt es auch noch die Kleinunternehmerpauschalierung ab 2025. Was genau ist das?
Die Kleinunternehmerpauschalierung ist noch einmal eine vereinfachte Form im Rahmen dieser ganzen Pauschalierung, ja, weil hier der maximale Umsatz, den ich in einem Veranlagungsjahr erzielen darf, 55.000 Euro sind, ja.
Ich kann mich erinnern, wir haben ja gemeinsam eine Podcast-Folge zum Thema Kleinunternehmerregelung neu aufgenommen. Das heißt, wir werden euch das verlinken. All jene, die es möglicherweise betrifft, hört euch diese Folgen unbedingt an. Aber zurück zur Kleinunternehmerpauschalierung. Das heißt, auch da wirkt sich diese Umsatzgrenze aus.
Genau so ist es. Also das ist diese Umsatzgrenze, die grundsätzlich aus dem Umsatzsteuerrecht kommt, die hat man hier ins Einkommensteuerrecht mit übernommen. Ja? Das heißt 55.000 maximal in einem Kalenderjahr und dann kann ich davon entweder, je nachdem welche Art des Betriebes ich führe, abziehen. Es sind entweder 20%, 20%ige Betriebsausgabenpauschale habe ich bei Dienstleistungsbetrieben. Da gibt es eine eigene Verordnung vom BMF, das kann man sich sogar nachlesen, wer fällt unter diese Dienstleistungsbetriebe. Und bin ich jetzt nicht angeführt unter dem, dann habe ich die Möglichkeit, die 45% als Betriebsausgabenpauschale abzuziehen. Ich muss auch gleich wie bei der Basispauschalierung sämtliche Betriebseinnahmen aufzeichnen, weil das ist die Grundlage.
Aber ja? Keine Ausgaben.
Keine Ausgaben. Und bei der Kleinunternehmerpauschalierung sind mit dieser Betriebsausgabenpauschale wirklich bis auf die Sozialversicherungsbeiträge alles abpauschaliert. Also ich kann sonst eigentlich gar nichts mehr abziehen, ja, außer ich habe eine Arbeitsplatzpauschale, diese Möglichkeit besteht. Also das heißt, dass ich, wenn ich zu Hause arbeite, von zu Hause aus kann ich für mein Arbeitszimmer im engeren Sinn hierfür eine Arbeitsplatzpauschale absetzen. Und ich könnte auch zum Beispiel, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre und ich habe eine nicht übertragbare Jahreskarte oder ein Klimaticket oder sonstiges, 50% dieses Klimatickets hier auch noch abziehen. Zusammengefasst, bei der Kleinunternehmerpauschalierung darf ich maximal meine Sozialversicherungsbeiträge, meine eigenen abziehen, das Arbeitsplatzpauschale und 50% eines nicht übertragbaren Öffi-Tickets. Dann ist es erledigt.
Dann sind wir fertig. Sabine, ich kann mich erinnern, bei unserer Folge zum Thema Kleinunternehmerregelung gab es ja auch die Einschränkung, dass man sagt, man kann jetzt da im Bereich der Umsatzsteuer nicht immer hin und her switchen, ne? Ob man jetzt da quasi von dieser Kleinunternehmerregelung Gebrauch macht oder nicht. Man ist da ja gebunden. Ist das bei dieser Kleinunternehmerpauschalierung auch der Fall?
Das ist nicht nur bei der Kleinunternehmerpauschalierung der Fall, es ist auch bitte bei der Basispauschalierung der Fall. Im Rahmen der Kleinunternehmerpauschalierung ist es so, dass wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen Einnahmen- und Ausgabenrechnung und ich wähle im ersten Jahr zum Beispiel die Einnahmen- und Ausgabenrechnung und im zweiten Jahr wäre die Kleinunternehmerpauschalierung von Vorteil, dann kann ich hier wechseln. Ja? So, dann schaue ich mir zum Beispiel das dritte Jahr an und dann sehe ich, puh, eigentlich bin ich mit der Einnahmen- und Ausgabenrechnung wieder günstiger. Würde wieder wechseln, ja, von der Kleinunternehmerpauschalierung zu Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Aber dann darf ich 3 Jahre lang hintereinander nicht mehr wechseln. Ja? Also das heißt, ich muss dann 3 Jahre lang Einnahmen- und Ausgabenrechner sein, bis ich wieder zur Pauschalierung wechseln kann. Bei der Basispauschalierung sind sogar 5 Jahre, wo ich aufpassen muss. Ja? Also das heißt, ich kann nicht jedes Jahr entscheiden, oh, heuer ist die Pauschalierung günstiger, nächstes Jahr ist die Einnahmen- und Ausgaben und immer hin und her. Ja? Ich kann dieses Spiel einmal machen, ja? Wenn ich so von dem einen zum anderen gewechselt bin, und ja, aber nicht laufend.
Das heißt, dann bin ich gebunden.
Dann bist du gebunden. Und das muss man sich halt auch immer so ein bisschen so im Hinterkopf behalten, dass man das auch so ein bisschen einplant. Ja? Das heißt, wenn ich merke, okay, es geht in einem Jahr gut oder es geht in einem Jahr schlecht, dass ich nicht gleich sage, okay, gut, jetzt wechsle ich einfach auf das, ja, weil ich habe keine Ausgaben, da ist die Pauschalierung günstiger. Und dann kommt aber dann grundsätzlich ein Jahr, wo es gut rennt, wo ich dann sage, eigentlich sind die tatsächlichen Ausgaben höher. Das muss man halt einfach immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass ich das nicht einfach so wahlweise gerade anwenden kann, wie ich es möchte.
Sabine, und zum Thema Pauschalierung, ich glaube, da gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit,
genau,
oder?
Also zusätzlich zu der Basispauschalierung und zur Kleinunternehmerpauschalierung gibt es in Österreich auch eine sogenannte Branchenpauschalierung.
Was ist das?
Das sind spezielle, auf Branchen zugeschnittene Pauschalierungen. Zum Beispiel im Bereich Gaststätten oder Hotellerie gibt es das, ja, oder bei Künstlern. Ja. Da sind die Voraussetzungen anders als im Rahmen der Basis- oder in der Kleinunternehmerpauschalierung. Wenn das den einen oder anderen betrifft, ja, dann muss man sich in diesem Bereich genauer die Voraussetzungen für diese Pauschalierung anschauen.
Und wenn wir das Thema Aufzeichnungen ja haben, in Österreich gibt es ja die Registrierkassenpflicht. Das ist ja auch irgend so eine Form der Aufzeichnung, oder?
Genau so ist es. Ja, diese Registrierkassenpflicht trifft alle Unternehmer in Österreich, die betriebliche Einkunftsarten haben. Also, wie gesagt, außerbetrieblicher Bereich komme ich gar nie in eine Registrierkassenpflicht. Was heißt diese Registrierkassenpflicht grundsätzlich? Naja, dass alle meine Bareinnahmen zum Zweck der Tageslosungsermittlung elektronisch mittels einer Registrierkasse oder am anderen elektronischen System aufgezeichnet werden müssen und das einzeln.
Ja? Wer ist davon jetzt da konkret betroffen oder welche Betriebe? Also mir fällt da jetzt mal Gastro ein.
Ne? Genau so ist es, ja. Ein Gastronomiebetrieb ist aber nur dann verpflichtet, eine Registrierkasse einzuführen, wenn der Umsatz des jeweiligen Betriebes, wenn wir jetzt nur einen haben, dann sagen wir von einem Betrieb, mehr als 15.000 Euro ist und davon die Bareinnahmen mehr als 7.500 Euro sind. Das ist eine Und-Verknüpfung, sage ich jetzt einmal. Ja, warum? Weil habe ich jetzt einen Umsatz von 13.000 Euro, habe aber 8.000 Euro Bareinnahmen, bin ich nicht verpflichtet, eine Registrierkasse einzuführen. Das heißt, ich muss die 15.000 Euro Grenze überschreiten und die 7.500 Euro Baransätze. Dann trifft mich das. Es wäre halt aber auch nicht, sage ich jetzt einmal, Österreich, ja, gibt's nicht, es gibt immer die Ausnahmen von den Ausnahmen.
Und die, natürlich muss es die geben.
Genau so ist es. Und die betreffen vor allem Umsätze im Freien, ja. Da gibt's so eine kalte Hände-Regelung, da sagt man so, das sind halt so diese von Haus zu Haus Umsätze.
Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, ist das Maroni-Standl im Winter, oder?
Naja, das mit dem Standl ist gut, oder gut, dass du das jetzt ansprichst, ja, weil es gibt zu dieser Registrierkasse natürlich eine eigene Verordnung und in dieser Verordnung stehen genau diese Merkmale drinnen, wann falle ich unter diese Ausnahmen. Und da ist aber auch klar geregelt, wann gilt es als ein Umsatz im Freien. Und wenn du jetzt einen Maroni-Standard hast und du hast jetzt aber ein Häuschen, ja, was nur vorn offen ist und überall sonst zu, dann bist du, auch wenn es vorn offen ist, bist du eigentlich per Gesetz oder per Verordnung nicht im Freien. Das heißt, du würdest hier aber sehr wohl in eine Registrierkassenpflicht reinfallen. Ja? Also der Klassiker wäre wirklich, wenn du sagst, aber wer tut das noch heutzutage, muss man auch sagen, von Haus zu Haus gehst und irgendwas verkaufst. Weil da hast du kein Standard, was dich umgibt, sondern du gehst halt einfach im...
Der klassische Rosenverkäufer, ne?
Ja, genau, der wäre das, ja. Aber wer weiß, vielleicht muss der auch irgendwann einmal
sein Kartel mit sein.
Ja, genau.
Mit Bankomat oder Barzahlen, ne?
Genau so ist es, ja. Aber wie du siehst, es gibt halt da immer
Ausnahmen. Die Ausnahmen der Ausnahmen.
Also das heißt, wenn es den einen oder anderen wirklich in diesem Bereich, wenn man sowas machen will, dann muss man sich da wirklich in diese Verordnung einmal reinlesen, damit man mal genau weiß, was sind jetzt da wirklich die Voraussetzungen.
Und was muss man beim Thema Registrierkassenpflicht so quasi berücksichtigen? Gibt es da irgendwelche speziellen Sachen, wo man sagt, oha, besser einen genauen Blick drauf werfen?
Ja, weil nämlich zusätzlich zu dieser allgemeinen Pflicht dieser Registrierkasse gibt seit Anfang 2017 eine zusätzliche Voraussetzung oder eigentlich Verpflichtung, dass diese Registrierkasse eine technische Sicherheitseinrichtung hat. Das heißt, dass sie eigentlich noch viel, viel schwieriger wäre zu manipulieren. Das ist halt dann im Bereich der Kassenprüfungen dann relevant, dass man sagt, okay, gut, man kann einfach ganz schnell so sprichwörtlich den USB an die Registrierkasse anstecken und man bekommt alle Daten.
Also ja? Sprich, der Stornoknopf fällt
genau. Weg. Ja, oder auch wenn ich storniere, dass ich sage, okay, das ist nicht eliminiert, man sieht das dann trotzdem, ja, Veränderungen der Zahlen. Und bitte, was man bei der Registrierkasse bedenken muss, ist das, wir haben gesagt, Barumsätze. Was sind jetzt Barumsätze? Naja, das ist jetzt nicht nur, wenn ich dir jetzt zum Beispiel das Geld in die Hand drücke, ja, wenn ich sage, ich kaufe von dir eine Dienstleistung, ja, sondern es sind bitte auch Bankomatzahlungen und Kreditkartenzahlungen.
Fallen unter Barumsätze.
Fallen unter Barumsätze. Deswegen hat man das eigentlich sehr oft, vor allem in so einem Dienstleistungsbereich, wenn man zum Beispiel Kosmetikstudio oder so, die haben ja dann alle diese kleinen Bankomat-Terminals, ja. Das sind aber auch Registrierkassen, ja, weil das gilt als Barumsatz. Was nicht das Barumsatz ist, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Online-Überweisung. Ja, wenn ich sage, okay, gut, ich habe eine Zahlungsfrist von 14 Tagen und das überweise ich per Online-Banking. Das ist kein Barumsatz. Aber sobald ich physisch Geld hingebe, mein Kartel irgendwo vorhalte, ist das ein Barumsatz und fällt unter diese Grenze, die ich beachten muss, dass ich da jetzt nicht reinfalle.
Die da wäre noch einmal?
Also 15.000 Euro Umsatz pro Betrieb und Barumsätze mehr als 7.500 Euro pro Betrieb.
Sabine, ich glaube, wir haben jetzt einmal einen sehr, sehr guten Überblick zum Thema Einkommensteuer und über die verschiedenen Aufzeichnungsarten erhalten und natürlich zu guter Letzt Registrierkassenpflicht. Wenn es jetzt dazu Fragen gibt, wie erreicht man dich?
Liebe Simone, uns erreicht man unter graz@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich könnt ihr eure Fragen an das Team der Hoferleitinger Steuerberatung auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die sehr, sehr gerne weiter. Sabine, herzlichen Dank noch einmal und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Baba.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.